Willkommen in der Suite 102 im Hotel Orania zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und mir, Curly. Okay, letzte Folge im Jahr 2021 und wir haben einen ganz, ganz großen für euch. Hans-Peter Wodarts. Oha, wo fängt man an? Der Mann hat in den 70er Jahren bei Eckhard Witzigmann im Tantris angefangen, Sterne erkocht und mit Stars rumgehangen. Dann gab's eine Ente und mit einer Ente auf Englisch hat er einfach mal die Eventgastronomie erfunden. Ich bin mega gespannt und ihr solltet es auch sein. Wir sind nach einer kleinen Winterpause ab dem 18. Januar wieder für euch da. Geht doch in der Zeit mal auf thisispleasure.com, da findet ihr alle Podcasts von uns, könnt ein bisschen rumstöbern. Da gibt's außerdem auch News aus der Gastro- und Food-Szene, gute Tipps und vieles, vieles mehr. Natürlich auch das legendäre Interview mit Tim Raue aus unserem Wein-Podcast Terroir & Adiletten, über das alle reden. Aber genug alleine geredet, hier ist Brit. Oha, was geht ab? Letzte Folge 2021, was ein wilder Ritt, oder?
Voll, ich komme gar nicht drauf klar. Jetzt die 15. Folge am Start.
15. Folge, oha, das ist echt wild. Und du bist, ich weiß noch genau, unser erstes Gespräch, da stand ich bei mir in der Küche und wir haben telefoniert und haben direkt einige Parallelen festgestellt. Das fand ich ziemlich nice, dass wir beide Musikwissenschaften an den Start gebracht haben bei uns im Studium.
Du hast was draus gemacht, ich nicht.
Und dass wir beide Fleischwurst mögen, beziehungsweise du mochtest, aber das fand ich auf jeden Fall.
Ja, ich mag es ja immer noch, das ist, glaube ich, die Krux. Ich esse es nur nicht mehr.
Ja, und ich dachte dann direkt so, ja nice, ey, da hatte Stevie und Jens von Pleasure hatten einen guten Riecher und haben da uns beide zusammengebracht. Und offensichtlich hat es ja ganz gut funktioniert. Es war auf jeden Fall wild. Am Anfang so, oha, wer ist denn das? Was ist diese Brit für eine? Was macht die so? Aber ich würde sagen, nach dem ersten Podcast waren wir direkt schon irgendwie, als ob wir uns schon lange kennen. Das fand ich voll chillig.
Mega eingegroovt. Ja, voll. Ich erinnere mich, dass wir beim ersten Telefonat auch sehr viel gelacht haben.
Safe.
Und Steve meinte zu mir am Telefon, ah, ich kenne niemanden, der sich mit dem Curly nicht gut versteht. Und ich denke mir so, ich bin gespannt. Aber war alles
Steve
mega.
Steve wieder mit seinen Ansagen. Ich überlege gerade, ich kenne euch auch niemanden.
Hauptsache, wir waren erstmal Currywurst essen.
Safe, stimmt. Das ist das Erste, was wir gemacht haben, ne?
Ja, und dann habe ich den Hund kennengelernt.
Ja, Mann, Luigi.
Und deine Freundin.
Der war auch noch ganz neu da. Da war der noch
der
so
war
klein.
Winzig.
Und dann sind wir in so einen Park gegangen, da kam so ein anderer Hund und hat einfach seinen ganzen Kopf in den Mund genommen. Und ich dachte, er frisst ihn jetzt. Das war auf jeden Fall crazy.
Ja, wir haben direkt crazy shit zusammen erlebt. Das hat uns zusammengeschweißt.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die ersten Folgen waren richtig crazy. Eigentlich, was wir da alles schon für krasse Leute am Start haben irgendwie. Erstmal natürlich Philipp Vogel, hier der Hausherr. Dann hatten wir ja auch relativ schnell Stefan Henschel.
Ricky
Sarwat.
Oh Gott, wollen wir wirklich aufzählen? Ich weiß nicht, ob mir alle einfallen.
Nee, mir fallen auch nicht alle ein.
Sonst
aber,
blamieren wir uns noch.
Aber es waren halt direkt so krasse Leute. Irgendwie erster vegetarischer Sternekoch Deutschlands.
Ja, erster Veganer. Weltweit.
Dann Andy Tuffensammer, der jüngste Sternekoch damals. Also ein Superlativ hat das nächste gejagt, sozusagen. Das war schon krass. Und ich fand es auch mega interessant, wie offen die ganzen Gäste waren. So wie viel man von denen irgendwie rauskitzeln konnte oder wie viel die auch einfach von sich aus erzählt haben. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, die haben sich auf jeden Fall wohl gefühlt.
Ja, ich glaube, das liegt voll hier an der Suite 102.
Absolut.
Weil Jenny und Philipp halt mega GastgeberInnen sind und auch an uns, oder? Wir können uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen, finde ich.
Safe, auf jeden Fall.
Haben wir gut gemacht.
Ja, ey, und was haben wir da nicht schon alles erlebt in den 15 Folgen? Einmal hatte unser Lieblingsproducer Max hier
Koronski
am Start. Jetzt wird er geblamed und ich sehe seinen Blick. Es tut mir leid, Bruder, es weiß jetzt jeder. Max hatte Corona. Oh mein Gott. Und ja, ey, wir mussten dann umdisponieren, eine Folge absagen. Aber Wir neue leben Termine alle noch. Finden. Max lebt auch noch. Gesünder als je zuvor. Also er ist nicht mehr ansteckend. Ihr könnt ihn alle in den Arm nehmen, wenn ihr ihn seht.
Not.
Und ja, ey, das hat bisher sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf das Jahr 2022 und die nächsten Folge. Das wird krass.
Ja, voll.
Wir haben schon einiges geplant, da können wir natürlich noch nicht drüber reden, aber es wird krass.
Wie das immer so ist.
Wie das immer so ist.
Machen euch die Ohren lang. Es kommen geile GästInnen.
Safe. Und schaut auch auf jeden Fall bei uns auf Insta vorbei. Da haben wir auch ein paar Sachen in Planung für nächstes Jahr und auch schon für jetzt. Also gönnt euch die komplette Social-Media-Dröhnung von Foodie und Brudi rein, würde ich mal vorschlagen.
Und zum Jahresabschluss haben Jens und Steve uns den krassesten Gast ever besorgt. Ich, HPW. Ich habe hart Respekt. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu lesen bei der Recherche, weil der Typ einfach so viele krasse Sachen gemacht hat. Das ist unglaublich, das ist eine richtige Legende.
Ich habe mich da direkt erinnert gefühlt an unseren alten Nachbar aus Kindertagen, weil der hieß HPM, abgekürzt. Das war der Hans Peter Meyer. Der hat gegenüber gewohnt. Hat auch im Musikverein gespielt, wo ich gespielt habe, Posaune, glaube ich. Und dann war immer der HPM, da dachte ich direkt an der HPW. Das ist bestimmt auch ein cooler Typ wie der HPM.
Definitiv.
Auf jeden Fall, deshalb würde ich sagen, herzlich willkommen bei Foodie und Brudi, Hans
Peter Wodarts.
Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi, Hans Peter Wodarts, der erste Koch, der je für den Spiegel interviewt wurde und heute bei Foodie und Brudi. Wir freuen uns sehr, wir fühlen uns sehr geehrt und ich hoffe, wir haben uns einigermaßen gut vorbereiten können bei dem riesen Informationspensum, was wir im Internet gefunden haben. Aber ich bin guter Dinge.
Da gibt's eine ganze Menge. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir freuen uns auch. Britt ist auch am Start.
Ich bin auch da und ich bin immer noch geflasht, dass wir so eine Legende bei uns am Tisch haben. Vor allen Dingen.
Naja, jetzt mal langsam.
In der letzten Folge diesen Jahres, wo auch Foodie und Brudi der Podcast gestartet ist. Deswegen ist das eine ganz besondere Folge auch für uns. Und wir haben gehört, du hast so einige Stories auf Lager und ich bin ganz gespannt, da vielleicht noch ein paar mehr Stories aus dir rauszukitzeln, als die, die sonst so bekannt sind.
Da gibt's eine ganze Menge, ja.
Ja, wir sind das gespannt.
Aber es gibt natürlich auch viele Stories, die man so nicht sagen darf.
Ja, ja.
Als Gastronom ist man so wie ein Anwalt oder ein guter Arzt, der spricht dann über gewisse Dinge nicht. Und ich bin zwar gerade dabei, mein Buch vorzubereiten und da muss ich immer aufpassen, dass ich dann, obwohl ich es gerne schreiben würde, es dann doch nicht schreibe.
Ob man es dann ausplaudert oder nicht.
Apropos Buch, ich habe gelesen, es gibt nur 7 Rezepte im Buch, das du schreibst.
Also wenn überhaupt, ja. Also ich bin ja einer der Köche, der gerade in den 70er Jahren wahnsinnig kreativ war. Ich aber dann sehr, sehr schnell gemerkt hat, dass eigentlich mehr mich begeistert, Entertainment oder die Mischung zwischen großer Küche und Entertainment. Und ich habe mir dann immer großartige Küchenchefs genommen, die auch meine kreativen Speisekarten-Ideen verwirklicht haben. Also ich war nie der immer am Herd stand, das mache ich jetzt, weil jetzt stehe ich bei mir zu Hause am Herd und koche für meine junge, kleine, süße, 10-jährige Tochter. Und für meine Frau natürlich.
Und was gibt's denn da? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Was kocht Hans-Peter Wodarts zu Hause?
Ja, alles. Also es gibt auch Fischstäbchen, selbstverständlich.
Geil, ich komme.
Also es gibt alles. Wenn ich mal einkaufen gehe und dann tobe ich mich da in meiner kleinen Küche aus. Klar.
Voll gut.
Du hast ja nicht nur spezielles Essen auf Teller gebracht, sondern auch große Säugetiere in kleine Keller.
Große Säugetiere in kleine Teller, das bedeutet?
Keller.
Ach so.
Ich habe gelesen, dass du dem Otto Walkes ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk zum 40. gemacht hast.
Ah, da willst du ja drauf hinaus. Ja, ja. Also das ist ja schon sehr lange her. 40. Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wie alt Otto jetzt ist. Ich glaube, der ist auch weit über 70. Er hatte seinen 40. Geburtstag. Bei mir war es ja so, ich hatte einen Entenkeller in Wiesbaden. Und da gab es also die regionalen Gerichte. Da gab es dann also auch mal Handkäse mit Musik und was man so im Hessischen so kocht und grüne Soße und so. Und da war jeden Samstag das aktuelle Sportstudio mit seinen Gästen. Und zwar
bei dir im Restaurant.
Und im Entenkeller. Ah, also die fuhren dann von Mainz über den Rhein nach Wiesbaden und feierten dann bis manchmal morgens um 6 oder so mit ihren Sportlern, die da eingeladen waren. Und dann waren natürlich auch mal Politiker dabei und so weiter. Aber auf jeden Fall rief mich Harry Valerian an und sagte, Hans-Peter, wir kommen heute Abend mit Otto Waalkes. Und der hat übrigens um 24 Uhr Geburtstag. Und der rief mich, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher an. Das war also ziemlich kurzfristig. Und dann habe ich natürlich sofort Otto Waalkes, Elefant. Dann habe ich verzweifelt versucht, in der Umgebung bei irgendeinem Zirkus einen Elefanten zu kriegen, was gar nicht so einfach war. Hatte aber dann am Ende zwei. Ich hatte einen kleinen, der kam, glaube ich, so ein Zirkus aus der Nähe von Darmstadt. Der andere kam von Kassel oder so.
Von zwei verschiedenen Zirkus auch.
Zwei verschiedene, ja. Ich konnte es ja dann nicht mehr rückgängig machen. Ich war froh, dass ich überhaupt einen hatte. Aber dann hatte ich dann zwei. Einen kleinen und einen etwas größeren, ja. Aber auch noch ziemlich jung. Also dann haben wir den Weg gegangen, was so ein Elefant gehen muss bei so einer Geburtstagsfeier. Elefant im Keller ist ja nicht so einfach. Also sind wir mit einem Lastenaufzug da runtergefahren. Sind dann den langen Gang durch, dann kam der Entenkeller, der Eingang war nicht sehr groß und wir mussten bei dem etwas größeren, so rechts und links, den Bauch so ein bisschen eindrücken, damit er überhaupt in die Tür reinkam. Das hat ganz gut funktioniert und dann habe ich dem Elefantenwärter gesagt, da hinten sitzt dann Otto und dann kommen wir mit der Torte und dann kommt die Musik und Happy Birthday, bla bla bla. So, das haben wir mit dem Kleinen auch gemacht, aber der Kleine, der war sowas von unruhig und der ist immer hin und her und hab gesagt, um Gottes Willen, nee, Elefant im Keller, das muss schon ein bisschen ruhig. Und der Dicke, der Halbdicke, sag ich mal, der war ganz, ganz ruhig. So, dann kam Otto und dann irgendwann war es dann 12 Uhr, Elefant stand im Keller schon und dann sind wir da rein. Jetzt bei den Proben war das alles wunderbar, aber bei den Proben waren natürlich keine Gäste da und erst recht keine Fotografen. Und jetzt begann ein Blitzlichtfeuerwerk von den Fotografen auf den Elefant, auf den Otto. Otto saß hinten in der Ecke und rief dem Elefanten so, hey, wir kennen uns doch und so, wie Otto immer war. Und die Gäste, die zogen dann mal am Ohr und der Elefant ging gleich am Nebentisch mit seinem Rüssel rein in ein Weißbierglas und da war das Weißbierglas leer und es war eine Riesenstimmung und alle und jetzt wurde plötzlich der Elefant nervös und er bewegte sich, sein Kopf wurde immer schneller und der Elefantenwärter sagte dann plötzlich, wir müssen sofort raus, das ist gefährlich, wir müssen raus. Und dann sage ich, ja komm, dann lass uns rausgehen. Ja, Elefant kann nicht rückwärts gehen. Jetzt mussten wir in dieser Bewegung um eine Säule herum, eine wunderschöne Säule mit so einer Marmorente, und haben es gerade geschafft. Und dann raste er den Gang entlang, hat einige Tische umgeschmissen. Also das war einmal wieder, dass ich gesagt habe, ich mache nie mehr etwas mit lebendigen Tieren. Es war hochgefährlich, es hätte ganz schlimm ausgehen können. Aber die Gäste haben das eben nicht mitbekommen.
Ich muss auch dazu sagen, in den 80er Jahren war das Thema Tierschutz ja auch noch nicht so präsent in der Richtung, dass man da leichtfertig gesagt hat, wir holen dem Otto einen Elefanten, was natürlich genau, als Idee gesehen.
Also das ist schon sehr lange her. Das war, glaube ich, Mitte der 80er, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja.
Ja. Ich habe auch mal ein Video gedreht mit einem Affen, ein Musikvideo, und das war dann am Ende auch doch anstrengender und auch teilweise kurz gefährlicher, als man dachte, weil alle dachten so, oh ja, so ein kleiner Pavian, aber irgendwann, wo der dann Hunger hatte, dann haben die gesagt, komm ihm nicht zu nahe, weil wenn er Hunger hat, dann ist er nicht wirklich entspannt.
Mit Tieren kann es ganz gefährlich sein, ja. aber auch witzig. Es gab mal eine Zeitschrift, die hieß Quick, Und die machten ein doppelseitiges Foto von mir. Es ging auch über Wodatz und Ente und so. Und ich stand da in dem Entenrestaurant. Wir haben alles ausgelegt mit Plane. Und dann kamen ungefähr so 200 weiße Enten in das Restaurant. Ja. Und ich in der Mitte und um mich herum alles voller weißer Enten. Es war ein wunderschönes Foto. Aber als die Blitze angingen, haben, ich weiß nicht, ich würde sagen, 70% aller Enten geschissen. Das war eine solche Sauerei. Es war unglaublich, weil auch kein Mensch an sowas dachte. Ja.
Ja, also, die waren halt, die dachten so, okay, was passiert hier? Die Sonne geht auf.
Das Foto war jedenfalls schön.
Oh je. Ja. Krass, das sind ja schon zwei Erlebnisse mit Tieren, die, glaube ich, hier in dem Podcast schwer zu toppen sind. Also Elefanten in Keller, Ottifanten in den Keller.
Aber krass. Total schön. Du kommst auch ursprünglich aus Wiesbaden.
Ja, ich bin geborener Wiesbadener.
Ja, ich bin nämlich Mainzer Mädchen.
Bei Heuschenbau.
Ja,
das ist ja toll.
Ja, genau.
Das Schöne an Mainz ist die Nähe von Wiesbaden.
Ja, das Schönste an Wiesbaden ist der Blick auf Mainz.
Die haben sich schon zwei gefunden, ich sehe schon.
Ja. Du kommst ja aus super ärmlichen Verhältnissen. Und ich frage mich, ob dieses Pomp und Zirkus und Theater so ein Wunsch noch aus deiner Kindheit war, dem irgendwie entgegenzuwirken oder aus dieser Welt zu entfliehen. Oder wo hast du die Inspiration hergenommen, so groß zu träumen oder diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist?
Ach, eigentlich nicht. Ich meine, ich war 14 Jahre alt und hatte mein erstes Geld verdient als Hotelpage.
Den 20-Dollar-Schein.
Ja, bist gut informiert. Also mit 14 Hotelpage und dann musste ich mich entscheiden, entweder Koch oder Kellner. Und ich wollte eigentlich Kellner werden. Ich wollte eigentlich Koch, hat mich gar nicht interessiert. Und meine Mutter sagte, du wirst Koch, weil da hast du immer was zu essen. Als wurde ich Koch. Hab natürlich gesehen, dass es den Köchen da unten im Keller da in der Hitze nicht so gut ging wie den Kellnern in der weißen Jacke dort oben im Restaurant. Also, und ich als Hotelpage habe natürlich das ganze Hotelleben auch mitbekommen. Ja, ich habe ja nicht nur Schuhe geputzt oder Koffer getragen, sondern war natürlich auch sehr viel mit den Gästen und Hunde ausgetragen und irgendwelche.
Alles
ja.
So, ein bisschen.
So, und habe dann natürlich auch sehr viel Trinkgeld bekommen in meiner schönen grünen Uniform mit den goldenen Knöpfen. Das war schon toll, das hat mir schon gefallen, ja, die große weite Welt. Und Wiesbaden war zu dieser Zeit, 60er Jahre, natürlich voll mit Amerikanern. Wiesbaden war so das Hauptquartier der amerikanischen Armee und da waren tolle Gäste und es gab auch wirklich viel Trinkgeld. Und dann als Kochlehrling hatte ich dann im Monat, glaube ich, 75 oder 80 Mark. Und das hatte ich manchmal an zwei Tagen an Trinkgeld. Also, wow. So, dann wurde ich also Koch, aber hab dann sehr schnell doch gemerkt, das ist interessant, das hat was und habe mich da wirklich reingearbeitet, reingekniet und es ist fast nicht zu glauben, aber ich wurde dann von dem Ministerpräsidenten Zinn als bester Kochlehrling des Jahres ausgezeichnet.
Oh, wow.
Und das war schon mal mein erster Preis, den ich hatte.
Ja. Und hast du zu der Zeit auch selber schon gekocht als 14-, 15-Jähriger zu Hause oder war das für dich so die erste wirkliche Berührung jetzt mit einer Küche, wirklich mit den verschiedenen Pfannen und Utensilien, die man da benutzt?
Nee, also in meiner Pagenzeit mit Sicherheit nicht. Ich war ja auch nicht mehr, ich habe ja auch nicht zu Hause gelebt. Ich hatte ein Hotelzimmer da, also mit drei anderen Pagen. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber dann, als ich Kochlehrling war, dann habe ich natürlich dann auch schon zu Hause mal weil das Pagenzimmer war weg. Für Hotellehrlinge oder für Kochlehrlinge gab es keine Zimmer, ja. Und musste ich wieder zu Hause leben. Und natürlich hat man dann bestimmte Sachen versucht und hat dann schon der Mutter auch mal geholfen beim Kochen, klar.
Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Irgendwie finde ich das voll verrückt. So als Außenstehender würde ich immer denken, der Koch hat irgendwie erst recht ein Zimmer und verdient irgendwie viel mehr wie der Page. Aber irgendwie scheint der Page ja eine wichtigere Rolle zu spielen.
Der Koch hat halt kein Trinkgeld bekommen. Ja, ich meine, als ich angefangen habe im Restaurant, das Trinkgeld, dass ich den Kellnern gesagt habe, ihr müsst das Trinkgeld abgeben und das wird aufgeteilt, so und so viel Prozent. Ich hatte, glaube ich, immer so 70% für den Service und 30% für die Küche. Das gab es nicht. Es gab kein Trinkgeld für Köche. Erst richtig für Kochlehrlinge. Ja. Ja. Also das kam dann alles. Heute ist das eigentlich schon gang und gäbe, dass eben in den Restaurants es eben auch ein Trinkgeld gibt für die Köche, die sehr bedeutend schwerer haben als draußen die Kellner.
Ja. Was gab es denn damals, 60er, 70er Jahre, in der Küche von einem gehobenen Hotel?
Also das war die 60er Jahre. Ich habe ja dann, war ja schon 66 dann in England. Ja, ich wollte ja unbedingt nach England. Ja, es war ja der Anfang, wo sich in Deutschland, obwohl in den 60er Jahren war noch gar nicht der Anfang der gehobenen oder der wie Wolfram Siebeck mal gesagt hat, die deutsche Zunge lernt laufen. Das kam ja erst dann 70er, Anfang der 70er, so gerade auch mit Eckhard Witzig beim Tantris, da fing das eigentlich erst alles an. Ja, zu meiner Zeit, ich habe mal so spontan gesagt, mein wichtigstes Handwerkszeug war eigentlich der Dosenöffner, weil wir einfach alles aus der Dose da hatten, ob das jetzt Erbsen, Karotten oder sogar, kann man gar nicht glauben, sogar in der Spargelzeit Spargel aus der Dose. Also das war, gut, da gab es halt die Gerichte, die man in dieser Zeit gemacht hat. Ich habe wahnsinnig viel Raccoufin gemacht im Königenpastetchen. Also,
ich habe für uns jetzt noch zu Weihnachten tatsächlich.
Ja. Und natürlich, was man so in dieser Zeit so... Aber die Küche war gut, es war ein hervorragender Küchenchef. Hotel Rose war eines der besten Hotels da in der Stadt. Wir haben uns da schon große Mühe gegeben.
Warum wolltest du danach nach England? Wenn ich jetzt so aus meiner bescheidenen kulinarischen Sicht würde ich sagen, England wäre bestimmt nicht das Erste, was mir einfallen würde, wenn ich sage, ich will meinen kulinarischen Horizont erweitern.
Ich bin natürlich nicht wegen der Kulinarik nach England. Ich bin wegen den Beatles nach England. Ich war absoluter Oberwahnsinns-Beatle-Fan, hatte als auch alle Schallplatten, die es überhaupt nur gab. Schon in meiner Pagenzeit, weil ich da genug Kohle hatte, ja. Ich konnte mir alles leisten, was mit an Schallplatten und hatte alles. Und eigentlich, das war die Idee, ich gehe nach England, ich gehe nach Liverpool. Ich möchte in Liverpool als Koch arbeiten. Aber eigentlich wegen den Beatles, nicht? Und wegen Liverpool. Und dann sagte Vater zu mir, zum Feind gehst du nicht. Und dann habe ich dann irgendwann mal nach ein paar Tagen meine Koffer gepackt und bin von zu Hause abgehauen nach England. Das hat auch funktioniert. Aber in Liverpool hat es überhaupt nicht funktioniert. Nachdem ich so das zweite oder dritte oder Vorstellungsgespräch hatte und dann auch von anderen Leuten dann mal hörte, you fucking German, go back. Und so, ja. Das war ja eine ganz andere Zeit. Man darf nicht vergessen, 60er Jahre. Das war, das ist noch nicht so lange her.
Da war der Krieg noch nicht vergessen, sozusagen.
War in Holland ja noch ewig lang. Ja. So, und dann kam ich mit zwei Freunden nach Südengland, Cornwall, South Devon. Und da war ich völlig fasziniert. Ich hätte überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es Palmen in England gibt, ja, an dieser Küste. Ja, das war ja ein Traum. Und dann dieses Hotel da direkt am Wasser und Hummerfänger und. Also es war sensationell. Dann war ich dann bis Ende Ende 66. Ja. Und bin dann zurück nach Deutschland, nach München.
Zu Herzi?
Nein, in den Bayerischen Hof.
Ah, okay.
Hotel Bayerischer Hof war die Nummer 1 zu dieser Zeit, bei dem Hotel für Jahreszeiten. Und die hatten eine riesige Küchenbrigade. Und ich habe ja sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich ein sehr kreativer bin. Und mich hat eigentlich mehr immer fasziniert, kalte Buffets zu machen, Aufbauten. Das gab ja, war ja auch eine Zeit, gerade im Bayerischen Hof, die Zeit der großen kalten Buffets, also mit Aufbauten, mit ganzen Kalbsrücken, wo dann tranchiertes angelegt war, oder ein Lachs, wo dann ein Draht durch war und der war dann gebogen und also das kalte Buffets war eben ja die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die Nummer 1 in der Bayerische Hof sowieso. Und ich wurde dann durch meine Kreativität, weil ich einfach unglaublich tolle Ideen hatte, sehr, sehr schnell Chef Gattmagé, also Chef der kalten Küche. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Sind da auch so Klassiker wie, keine Ahnung, kalter Spargel in Schinkenröllchen mit ein bisschen Mayonnaise oder diese russischen Eier oder sowas?
Gefüllte,
ne?
Eier, Spargelröllchen, Restaurant. Also natürlich gab es da auch die Rostbeefröllchen und Unmengen von Salaten und so. Das war diese Zeit, dieser kalte Buffet, wo man sehr viel, ja. Die große Küche gab es doch nicht in Deutschland. Es gab ganz wenig Restaurants, die auch einigermaßen bekannt waren. In Wiesbaden war das die Mutter Engel. Und in München gab es natürlich auch schon Humpelmeier. Ja. Aber das ging dann eigentlich erst richtig los, Anfang der 70er Jahre.
Wie bist du dann zu der Kaufhauskette gekommen oder warst du vorher noch bei Eckhard Witzigmann?
Nein, ich war im Bayerischen Hof, wie gesagt, Chef Gattmagé. Das hat mir auch wahnsinnig gefallen und das war auch großartig, weil jeden Tag, die Küchenbrigade war es, glaube ich, da zu dieser Zeit 80 oder 100 Köche. Ich meine, wow. Das Restaurant war sensationell. Wow. Da gab es auch zwei Küchenchefs und da gab es einen Küchendirektor und so. Es war sensationell. Großer Ballsaal. Und ich fuhr das, es war 71, muss ich genau überlegen, es war 69, 70. Ja, es war glaube ich 71. Dann fuhr ich immer vorbei am Stachus und da war immer ein riesen Bauschild. Hier entsteht eines der luxuriösesten Kaufhäuser Deutschlands. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so ein Luxuskaufhaus gehört eigentlich auch eine Gourmet-Abteilung, Feinschmecker-Abteilung. Und habe mir dann hab den Mut zusammengenommen und bin nach Frankfurt. Einfach habe ich in den Zug gesetzt, in die Hertie-Zentrale und war da beim Portier. Was wollen Sie? Termin? Nein, kein Termin. Wir brauchen auch einen Termin. Ich komme jetzt extra aus München. Ich will mit dem Menschen sprechen, der verantwortlich ist für das größte, geilste Luxuskaufhaus in München am Stachus. Und ich habe eine tolle Idee, möchte gerne mit dem reden. Ja, so einfach geht das nicht. Also hat er telefoniert, dann musste ich hoch zur Sekretärin, die hat dann meinen Namen aufgenommen und sag ich, aber ich bin doch jetzt schon da. Ist der Chef nicht da? Wer hat denn hier das Sagen? Ja, und plötzlich geht die Tür auf und dann kam einer raus. Und dann habe ich gesagt, sind Sie hier der Boss oder der Chef oder so? Haben Sie hier das Sagen? Und dann habe ich gesagt, ich komme extra aus München. Ich habe eine tolle Idee, ich möchte mit Ihnen reden. Und okay, dann hat er sich die Zeit genommen. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich gerne machen würde. Ja, ich bin Chef Gattmagé. Ich mache die größten Buffets in München. Ich habe was drauf. So, und dann hat er sich alles notiert. Sie hören von mir, sie hören von uns und Adresse, bla. So, es hat eine Woche gedauert, dann kam ein Flugticket. Wir laden Sie ein nach Berlin, schauen Sie sich eines unserer Häuser an. Ja? Och, mein erster Flug, werde ich nie vergessen, Panem. Mit der Panem von München hier nach Tempelhof, ja, am alten Flughafen. Und ja, was ich mir anschauen sollte, war das KDW. Es gehörte zu Hertie. Ah. Und dann war ich in dieser gigantischen Feinschmecker-Etage da im sechsten Stock, die ja viel, viel größer und bedeutender war, als sie heute ist.
Ja. Noch größer als ja, heute noch riesig. Also,
das war auch vom Sortiment her, es war ja unvorstellbar. Und alles, was ich eigentlich vorhatte, meine Ideen, gab es da schon. Und dann plötzlich sah ich Früchte, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Ja. Die ersten Guaven, Trüffel, war da Gänseleber, Kaviar, massenweise. Und dann hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass da stand dann immer so Zettel, wir haben, ich weiß nicht, 645 verschiedene Salamis. Und so. Also es war irre. Ja. Und ich war sprachlos und war auch ein bisschen enttäuscht, weil meine Ideen, die ich eigentlich hatte, war da alles schon. Ja, ja, aber das Gespräch mit dem Geschäftsführer da, der Lebensmittelabteilung, war so gut, dass er dann mit seinem Boss da in Frankfurt gesprochen hat. Und dann wurde ich also eingeladen, mal dort ein paar Wochen mitzuarbeiten. Was ich dann auch gemacht habe. Ich musste ja dann erstmal kündigen und so. Und dann kam ich also da als Mitarbeiter vom KDW, habe da Lachs geschnitten und Austern aufgemacht. Und insbesondere in der Stadtküche, ja, das war ja ein gigantischer Partyservice, KDW-Partyservice, war ja irre. Und da konnte ich mich wieder austoben und ruckzuck hatte ich meinen Vertrag in München für dieses Hertie Feinschmecker-Service, so hieß das, als Partyservice-Leiter mit einem sehr, sehr anständigen Gehalt und wurde dann also, ja, 1971 Partyservice-Leiter von dem Hertie Feinschmecker-Service. Und das war ja die Zeit des gigantischen Aufbruchs in München. Ja. Ein Jahr später war die Olympiade. Ja. Ja. Und dann haben wir also da Buffets gemacht. Das war sensationell. Und einer unserer wichtigsten Kunden war natürlich das Olympische Komitee. Für das Olympische Komitee haben wir alles gemacht. Also waren nicht bei Käfer oder Dallmayr, nein, das war alles bei uns auf dem Olympiagelände und mit den verschiedenen Botschaften. Und das war grandios. Und wir hatten Unmengen von Bestellungen und Veranstaltungen in unserem Bestellbuch. Und dann kam diese fürchterliche Entführung der israelischen Sportler. Mhm. Und damit war das zu Ende. Es gab keine Party mehr, es gab keine Veranstaltung mehr. Es wurde alles abgesagt. Ja, das war schon mal mein erster, also in meinem Leben mein erster Flop, kann man ja nicht sagen, aber es war einfach traurig, ja, dass das passiert ist. Ja. Mhm.
Und wie lange warst du dann bei diesem Partyservice, bis du den Weg zu den Toren des Tantris gefunden hast?
Ja, es war einfach so, ich war schon immer ein sehr starker Zeitungsleser. Ich habe immer 1, 2, manchmal sogar 3 Zeitungen gelesen, habe ich da immer informiert. Das hat mich einfach interessiert. Kultur, Wirtschaft, Politik, das war. Und ich las einfach in der Münchner Abendzeitung über ein neues Restaurant namens Tantris, was in München Schwabing eröffnet hat. Ja? Und eine Bemerkung, die dann von meinem früheren Chef, dem Falk Volkert, das war der Eigentümer des Hotel Bayerischer Hof, da gab es so eine Bemerkung von ihm in der Zeitung, glaube ich, war in der Süddeutschen, die schönste Autobahnkirche der Welt, des Tantris. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das war eine sensationelle Architektur. So, und dann ein Freund, ein Wiesbadener, der hat mich dann mal informiert, dass er nach München zieht, weil er bei einer Neueröffnung dabei ist. Und er hat sich da beworben, wurde auch genommen. Das war eigentlich gar nicht so ein guter Koch. Habe ich dann schon gewundert, dass der da in das Tantris geht. Es war aber nicht das Tantris, war nämlich das erste McDonald's, wo der angefangen hat zu arbeiten. Und die Faszination ist eigentlich so, dass im Jahre 1971 der Beginn war mit dem Tantris, der großen Kulinarik in Deutschland, aber auch das erste McDonald's in Deutschland. Und beide haben sich unglaublich entwickelt.
Ja. Ja, voll. Es war witzig, dass das im gleichen Jahr passiert.
Ja. Ja, crazy. Ja, Curly, ich würde sagen,
ich glaube, bevor wir noch mehr über Sandris erfahren, kommen wir direkt zu unserer ersten Kategorie. Die heißt der Schnellkochtopf.
Schnellkochtopf.
Und wir geben,
der Schnellkochtopf. Und wir geben dir jetzt 10 Entweder-Oder-Fragen und freuen uns auf die Antworten. Ladies first.
Theater oder Zirkus?
Theater.
Japan oder China?
Beides.
Brombeere oder Himbeere?
Himbeere.
Zur Ente Klöße oder Kartoffelpüree?
Absolut Klöße.
Piffsche oder Schoppe?
Schoppe.
Versace oder Adidas?
Weder noch.
Königsberger Klopse oder Handkäse mit Musik?
Da werde ich schwach. Königsberger Klopse.
Ja, gut. England oder USA?
Ich habe beides erlebt und nach dem, was ich erlebt habe in Amerika, einer meiner Tiefpunkte, würde ich sagen, England.
Kaviar oder Fischstäbchen?
Kaviar.
Und last but not least, Paul McCartney oder John Lennon?
George Harrison.
Vielen Dank für die Antworten erstmal.
Aber das ist der perfekte Anknüpfungspunkt, George Harrison. Wie ist das, wenn man so krasser Beatles-Fan ist, dann extra nach Liverpool geht, um sich da eine Anstellung zu suchen, um einfach nur dort zu sein, scheitert, nach Südengland geht und irgendwann sitzt, jetzt machen wir einen kurzen Zeitsprung, aber irgendwann sitzt dann George Harrison wirklich vor einem.
Ja. Das war das Jahr 76. Sitzt mittags George Harrison in meinem Restaurant, und zwar der Journalist und People-Journalist Michael Greta. Der war so der Leutemann in der Münchner Abendzeitung und dann Bild-Zeitung und Bunte. Ihr kennt alle diese wahnsinnig irre Serie Kir Royal. Und dieser Baby Schimmerlos war eigentlich der Michael Greta. Und dem habe ich viel zu verdanken. Der hat alle großen Leute in die Ente gebracht. So, und der saß da mit dem George Harrison. Und ich war völlig fertig. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Und so.
Aber haben die da irgendwo gespielt in der Nähe?
Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Man konnte es nicht vorher ahnen, dass der in der Stadt ist oder so. Es kam.
Ich muss ehrlich, ich weiß gar nicht. 76. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich stolz und ging da mit meiner großen Weinkarte und mit meiner Speisekarte an den Tisch und dann sagte er etwas, was ich noch nie vorher in meinem Leben gehört habe. I'm sorry, I'm vegetarian.
Was ist das?
Und ich wusste nicht, was das ist. Ich war zwar Koch, war bei Witzigmann und alles, aber gut, wusste nicht, was er meint. Ja. Bin dann in die Küche zu meinen Köchen und hatte einen Gastkoch, den Herrn Viehhauser aus Hamburg, der hat volontiert. Und ich sag, Vegetarian, Viehhauser, Vegetarian, was ist das? Und er ruft, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Also haben wir
Alarm, Alarm.
Also haben wir dann alles, was wir so hatten, aufgekocht für George Harrison, dem ersten Vegetarier in meinem Leben. So, und das war sehr erfolgreich, hat auch toll in mein Gästebuch sich verewigt, wie überhaupt, wenn ich so in meine alten Gästebücher reinschaue, so 75, 76, 77, aber auch dann in Wiesbaden. Also alles, wirklich alles, was Rang und Namen hatte in Kultur, Politik, aber auch Wirtschaft und Kulinarik. Es war ja alles bei mir in der Ente. Ja, es war großartig. Und diese Menschen kennenzulernen, war natürlich fantastisch. Und ich sag's immer wieder, ich habe sehr, sehr, sehr viel an meinen Gästen gelernt. Ja, eigentlich alles habe ich von meinen Gästen. Ich war ja blutjung, ich war 24, 25. Und wenn da, ich habe selbst Herrn Karajan habe ich nicht erkannt, ja. Oder Sladislav Richter oder so. Aber die Gäste haben dann gesagt, weißt du, wie das da ist? Das ist Josef Beuys. Das ist ein ganz großer Künstler.
So krass.
Was wusste ich, wer Josef Beuys ist? Ja. Also so, wenn ich so immer so blättere, wer da so alles drinsteht, das ist schon enorm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du hast ja dann auch teilweise auch deine Einrichtung verändert oder auch teilweise durch die Gäste, wenn ich an Gunter Sachs denke, anpassen lassen oder die haben die einfach verändert und du hast dann aber auch diese Sachen, Inspirationen aufgenommen sozusagen.
Naja, also diese Gunter Sachs-Geschichte, die ist folgendermaßen, ich habe eben eine alte Bierkneipe im Lehel oder wie der Münchner sagt, im Lächel übernommen, für ganz wenig Geld, ich glaube 850, ich weiß gar nicht mehr ganz so genau, Miete, inklusive Wohnung im ersten Stock. Das Lächel, das war so die Arbeitergegend in dieser Zeit. Heute ist das Luxusgegend. Ja, da gab es eben auch noch den Milchladen, wo die Leute mit ihrer Milchkanne gekommen sind und haben die frische Milch geholt. Und in diese Kneipe kamen die Leute mit Bierkrug und haben Bier sich zapfen lassen und gingen mit dem Bierkrug nach Hause.
Echt?
Ja, das war das so, ja. Und das war eben eine bayerische Kneipe, eine bayerische Gaststätte, muss ich ja sagen. Ein Wirt, eine Wirtin und da gab es Schweinsbraten und Weißwürste und natürlich Bier. Und dann kam Wodatz und machte da dann Entenleberparfait und Kalbsbries und Ente mit orangen Pfeffersoße und bla. Und die Leute, die da wohnten, die sagten, oh, das geht nicht lange gut, der ist bald wieder weg. So, und gegenüber dieser Kneipe, die dann die Ente im Lehel hieß, ja, war ein Journalist, ein sehr bedeutender Mann, der hieß Franz Spellmann. Es war der Chef von Time and Life und der Chef vom amerikanischen Playboy. Und der wohnte gegenüber. Und dann habe ich den auch, der kam immer und hat mich da auf der Leiter gesehen, wo ich die Decke gestrichen habe. Und dann habe ich gesagt, Herr Spellmann, ich würde Sie gerne einladen. Wir haben an dem Tag Eröffnung und so. Ah, das ist aber nett, da komme ich auf jeden Fall. Gut, Franz Spellmann konnte nicht kommen, hatte einen Termin, kam aber dann glaube ich, eine Woche später oder 10 Tage später mit dem Gunter Sachs. Und das Restaurant lief sehr, sehr schwer an. Also das kamen natürlich unsere Freunde, aber die Nachbarn, ja, mal kurz probiert oder so. Also Restaurant leer, Spellmann kommt mit 2 super Top-Models und dem Gunter Sachs und Champagner, bla. Und dann habe ich erzählt, was ich vorhabe. So. Und dann sagte der Gunter Sachs, also wie du das hier eingerichtet hast, das stimmt nicht. Komm, steht mal alle auf. Und dann haben die meine Tische plötzlich verschoben, haben meinen Tisch nach schräg gestellt und den auch und die Stühle anders. Das blieb dann auch so. Es sah wirklich besser aus. Wir mussten nur noch mal die Lampen ein bisschen verschieben. Und mit dem Gunter Sachs fing eigentlich alles an. Gunter Sachs kam dann immer wieder mit tollen Gästen und mit sehr viel Prominenz und Spellmann sowieso. Ja, und dann natürlich auch ganz schnell dieser Baby Schimmerlos. So wurde die Ente blitzschnell bekannt. Ja.
Aber mit dem Künstler Beuys hast du ja noch eine andere Erfahrung. Und zwar habe ich einen Artikel von 1978
das hab ich auch gelesen.
Ausgegraben. Wie kommt man auf die Idee, 1978 eine Gesellschaft zu gründen, die sich mit der Jahrtausendfall, mit dem Jahrtausendwechsel beschäftigt und da schon so weitsichtig ist und sagt, Leute, wir mauern jetzt 2000 Champagnerflaschen ein für den Jahrtausendwechsel. Also, und was hat Beuys damit zu tun?
Und gibt es die Flaschen noch?
Ja, es gibt die eine oder andere Flasche, gibt es noch. Also es war so, dass dieser sogenannte, das Komitee 2000, so hieß also unser Verein, den gründeten wir mit sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Ja? Und ein Journalist, der bei mir Stammgast war, das war der Max Schulze-Vorberg, der war Sternjournalist. Und die anderen waren auch schon mittlerweile Gäste. Und irgendwie man lernt sich kennen und da war der Michael Kunze dabei, einer der berühmtesten Produzenten, die wir haben, Texter, mein Gott, was hat der alles gemacht. Ich war noch niemals in New York, griechischer Wein, alles hat Michael Kunze gemacht. Hat alle deutschen Musicals vom Englischen ins Deutsche übersetzt, hat dann eigene Musicals geschrieben, Elisabeth, Tanz der Vampire und bla, so. Wow. So, der war da auch noch ziemlich jung natürlich und Schlagertexter. Obwohl in dieser Zeit hatte er ja schon Silver Convention. Fly Robin Fly, ja.
Nice.
War von
mega
ihm.
Gut.
Ja? So, und dann war ein Anwalt dabei, ein sehr berühmter Anwalt, heute, zu dieser Zeit auch. Dann Dr. Dill, der war der Auslandskoordinator der ARD. Da hatten wir einen Psychologen, der berühmte, zu dieser Zeit berühmte Polizeipsychologe, Georg Sieber und einen Computerfachmann. Also wir hatten eigentlich...
Das klingt nach einem Film einfach.
Ja, wirklich. Film. Und ich war ja eigentlich der einzige Gastronom und Koch. Das war ja auch mein Restaurant. Ja. Also gründeten wir irgendwann nachts nach vielen Flaschen Bordeaux das Komitee 2000. Und dann kamen erstmal Ideen. Und wir hatten einen Teil, die wollten damit zukunftsweisend, gerade dieser Computermensch und der Anwalt, die wollten damit Geld verdienen, ja, und die anderen wollten nur Spaß haben. Ja, und ich war eigentlich mehr auf der Seite vom Spaß haben. Und dann hatten wir, ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte. Jedenfalls, ich glaube, sogar der Schulze-Vorwerk. Wir machten ein Plakat, wo man jeden Tag sehen konnte, wie viele Tage es noch sind bis zum Jahr 2000. Also ein Riesenplakat mit Unmengen von Zahlen.
Die man dann so abgestrichen hat, oder?
Nee, die waren gedruckt, ja. Also,
Okay. Muss
man vorstellen, 20 Jahre waren das dann. Irgendwann, das ging ab 80 los.
Ja.
20 Jahre und dann sah man immer noch so und so viele 1000 Tage, noch so und so viel. Also ein Plakat mit nur Zahlen. Und das verschenkten wir, Komitee 2000. Und eines Tages, ich glaube, das war glaube ich schon eineinhalb oder zwei Jahre, war das schon raus. Ja, dann haben die Kinder von dem Dr. Dill, wie Kinder manchmal so sind, die rechnen das nach und finden einen Fehler. Es wurde wirklich beim Drucken ein Fehler gemacht. Und dieses Datum war dann zweimal hintereinander. Also dieses ganze Plakat funktionierte nicht, weil eigentlich der Fehler irgendwo in der Mitte war oder im oberen Teil. Und dann kam einer auf die Idee, ich weiß nicht, ob es Schulze-Vorberg war oder Georg Sieber, mit Beuys zu reden. Und Beuys hat immer gesagt, verlasst euch nicht auf Computer. Nahm einen roten Filzstift und kreiste 20 Mal diesen Fehler ein, ja, und schrieb unten drunter, unten schrieb er das richtige Datum 20 Mal und dann ganz groß corrected für Committee 2000 Joseph Beuys. Und schon hatten wir ein Kunstwerk.
Krass. Und schnell geht's.
Ja. Und jetzt, jetzt hatten wir zwar eins, ja. Und jetzt kommt natürlich ganz schnell die Idee, das müssen wir jetzt 2000 Mal drucken, ja. Wir drucken das 2000 Mal. Und Josef, du signierst das 2000 Mal. Von 1 Schrägstrich bis von 2000. Das hat er gemacht.
Krass.
Und so hatten wir das erste Mal mit diesem Komitee 2000 wirklich das Kunstwerk. Und es ging ja dann weiter, weil Josef Beuys dann seinen Kalender nach New York mitnahm und es seinem Freund Andy Warhol schenkte. Und der flippte völlig aus und er sagte, da will ich auch mitmachen. Ich will auch beim Komitee 2000 sein. Und dann hatten wir da noch eins später.
Das ist ja verrückt. Und Josef Beuys hat zu der Zeit auch in München gelebt, oder?
Nee, der war Düsseldorfer. Ich weiß gar nicht, wie der zu mir kam. Der kam zu mir über, komme nicht auf den Namen, ganz bekannter Düsseldorfer Aktionskünstler, der auch mal im Weltraum seine Künste mitfliegen hat lassen. Ich gucke jetzt nicht auf den Namen, sorry.
Alles gut. Und was passierte mit diesen Magnumflaschen?
Die dann eingemauert wurden. Es wurden keine Magnumflaschen eingemauert, es wurden 2000 Flaschen Krug-Champagner. Also schon Magnumflaschen, es waren Magnumflaschen,
ja, schon richtig. Ach so, ja.
Es wurden Magnumflaschen von Krug Champagner eingebaut, weil der Remy Krug so begeistert war von dieser Idee. Und wir haben gesagt, wir mauern die jetzt ein. Ich glaube, auch einen Teil haben wir sogar anbezahlt oder so und da zusammengelegt. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurden die eingemauert.
Wo denn?
In Reims, in der Kellerei.
Ah, ach, krass.
In der Champagnerkellerei von Remy Krug. Und irgendwann dann mal so zehn Jahre später hat Remy Krug leider einen Teil oder vielleicht sogar die ganze Firma, das weiß ich jetzt gar nicht, verkauft an den großen Champagnerkonzern, den wir alle kennen.
Ja.
Und dann gab es neue Vorstände und dann irgendeiner hat dann mal gesagt, wir sind doch nicht bescheuert und lassen die hier drin, da in der eingemauert, Mauer raus, die werden verkauft. Und so, somit ist eigentlich diese schöne Idee gestorben, dass die erste 1999 aufgebrochen werden sollten. Und dann gab es einige Flaschen, die wir dann auch in schön verpackt hatten, in so Holzkisten, die wurden dann auch getrunken und verkauft und naja.
Aber die Idee auf jeden Fall sensationell.
Ja,
Komitee absolut. 2000, finde ich gut.
Aber es gab ja noch viel schrägere Ideen. Ja. Also die wahnsinnigste Idee war, es gibt irgendwo in Österreich gibt es ein Werk, das ist 1999 Meter hoch. Da haben wir gesagt, wird ein Meter erhöht. Ja, auf 2000. Riesenaktion, Kunstaktion. Auch mit Boys und so. Dann wurde eine Schallplatte besprochen von 2000 Prominenten und jeder sagte nur eine Zahl, also von 1 bis 2000. Also ganz schräge, irre Ideen, aber dieses Komitee 2000, und wenn du heute mal googelst, Komitee 2000 mit C geschrieben, 2M, 2T, Andy Warhol oder Beuys, da kannst du das sehen, wie das Kunstwerk aussieht. Und ein Warhol kriegst du in Amerika nicht mehr unter 15.000, 20.000 Dollar. Und in Deutschland mittlerweile auch 5.000, 6.000 Euro. Und in Dubai haben sie letztes Mal einen versteigert für 30.000 Dollar. Also
von diesen Kalenderblättern.
Ja, einer von diesen handsignierten Andy Warhols. Ja.
Mega.
Und gut, wir hatten ja jeder eine ganze Menge und ich habe natürlich in meiner Zeit der Ente in Wiesbaden nichts anderes zu tun gehabt, als wenn jemand Geburtstag hatte von meinen Freunden, der bekam immer einen Warhol oder einen Beuys. Ja. Oder wenn Ball des Sports für die Tombola oder so, dann gab ich da also freizügig meine Warhols weg. Und bin froh, dass ich heute noch zwei Stück habe.
Krass. Ja, ey, das ist echt. Warhol in der Schublade ist nie verkehrt.
Wunderschön. Also der Warhol ist wunderschön. Ja. Hm. Beuys ist natürlich auch witzig. Ja.
Wie kam es dazu, dass du mit der Ente von München wieder nach, oder das heißt wieder von München nach Wiesbaden bist?
Einer meiner urältesten Freunde, der war auch 14, der lernte Koch im Kurhaus in Wiesbaden. Bruno Henrichs, ein ganz berühmter Gastronom in Wiesbaden, ganz Gastronomiefamilie, der heiratete und wollte unbedingt bei mir in der Ente heiraten. Jedenfalls das Hochzeitsmenü. Und der kam auch wiederum mit einem Freund, dem Johnny van Dalen. Johnny van Dalen war zu dieser Zeit Hoteldirektor im Nassauer Hof und wurde dann ja einer der berühmtesten Hoteliers überhaupt, ist leider gestorben vor ein paar Monaten, hat hier das Adlon eröffnet und so. Johnny van Dalen war sowas von begeistert von meiner Küche und ja, und dann spricht man natürlich, ich bin auch aus Wiesbaden, bla und so. Und der Nassauer Hof war neben dem Hotel Schwarzen Bock und neben der Rose eigentlich diese drei Hotels. Und van Dalen sagte dann, wir sind gerade dabei, den Nassauer Hof mit sehr, sehr viel Geld wieder richtig hochzubringen. Ob ich nicht Lust hätte, eine Dépendance oder so. Also wir haben uns dann ganz schnell geeinigt. Der kam dann mit den großen Vorständen. Der Nassauer Hof war im Besitz von Hugo Stinnes und der Feba. Und die investierten da unglaublich viel Geld in dieses...
Stinnes von den Baumärkten.
Genau. Ah. Also der große Stinnes. Ja. Investierten unglaublich viel Geld in dieses Hotel. Und ich bin dann nach Wiesbaden, habe mir dann diese traumhaft schöne Hotelbar angeschaut im Nassauer Hof. Und nebendran gab es einen riesengroßen Laden. Und dann habe ich gesagt, ich bin bereit, mit der Ente nach Wiesbaden zu ziehen, in meine Heimatstadt. Aber ich habe eine Idee und ein Konzept, das möchte ich natürlich gerne hier dann verwirklichen. Und die Idee war eben, nicht nur das große Gourmet-Restaurant mit dieser tollen Treppe. Ich habe ja im Restaurant in der Ente gibt es eine wunderschöne Treppe. Das war dann später dann auch meine Bühne. Ja. Ich hatte ja dann auch eine Bühne. Sondern ich wollte auch ein Delikatessengeschäft, weil die Erfahrung ich ja hatte, ein Delikatessengeschäft mit kleinem Bistro und unten im Keller den Entenkeller mit regionaler hessischen Küche. So. Diese drei, ja. Drei Konzepte in einem, die Ente. Und neue Küche und alles neu natürlich und tolle Architektur. Und das kostete dann im Endeffekt mit meinem Weinkeller, den ich dann einkaufte, ja, waren schon 4 bis 5 Millionen, die investiert hatten in meine Idee. Ja, und so war ich natürlich dann glücklich, in Wiesbaden zu sein und die Ente 79 zu eröffnen.
Hm. Zweite.
Ja.
Danke.
Hattest du damals schon ein Faible für Enten gehabt oder woher kommt der Name Ente?
Nee, der Name war, die Ente in München war, da war die Isar, weiß ich, 100 Meter entfernt und ich stehe dann da mal und dann landeten da so 10 Enten. Füße vorne und dann sagte ich meiner Frau, ich war ja ein großer Fan der französischen Küche, ich habe ja jedes Sterne-Restaurant, also jedes 2- und 3-Sterne-Restaurant in Frankreich besucht. Ich war bei Trois Gros, bei Chapelle, ich habe alle Bocuse, alle besucht vorher und dann natürlich auch durch die 2 Jahre Zeit bei Eckhard Witzigmann. Als ich da reinkam in die Brigade, hat Witzigmann noch gesagt, wir arbeiten an einem Michelin-Stern. Und bin ich nächsten Tag in den Buchladen und habe mir dann den Michelin gekauft, weil ich gar nicht wusste, was es ist, Michelin-Stern. Ja. Und wir haben den ersten Stern gemeinsam erkocht, wenn ich das so sagen darf. Witzigmann natürlich, als der große Chef. Und im nächsten Jahr den zweiten Stern. Also habe ich dann natürlich alle großen Sterne-Restaurants in Frankreich besucht. Und ich wollte ein französisches Restaurant machen. Und mit den landenden Enten wusste ich, das Restaurant muss heißen Le Canard. Und meine Frau, meine Jugendliebe, wir haben uns mit 14, 15 haben wir uns kennengelernt. Meine Frau, die sagte dann mit Le Canard sind wir hier im Lächeln sofort pleite.
Aber das ist
ja Le Canard. Und so kam dann der Name Die Ente im Lehel. Das war so. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel mit Ente gemacht, klar. Mhm. Ente, da habe ich mich dann reingestürzt an die Ente.
Ja. Mhm. Und hatte ich auch diese, ihr habt ja mal so eine China-Reise gemacht, auch mit
Zigmann. Ja, das war dann 10 Jahre später.
Mit Keller zusammen. Hat dich das, oder deine Art, Ente zu machen oder die Ente als Gericht, hat dich das auch nochmal beeinflusst? Weil in China ist ja die Ente auch ein großes Gericht, wenn man den Chinesen hier in Berlin glaubt und schenken darf.
Also diese China-Reise war schon was ganz Außergewöhnliches. Man darf auch nicht vergessen, das war 83. Ja. Das kam eigentlich, weil ich bei Witzigmann war, in der Aubergine, und nach dem Menü unterhalten wir uns und trinken und unterhalten. Und Witzigmann sagte dann irgendwann mal, ich glaube, wir müssen uns euroasiatisch orientieren. Wie meinst du das, Euro? Ja, das ist, er glaubt an die Zukunft der euroasiatischen Küche. Das war vielleicht 81, hatte er schon natürlich seine 3 Sterne, ja. 82, sowas. Und das hat mir eigentlich keine Ruhe gelassen und habe dann alles in Bewegung gesetzt, dass wir jungen Köche in dieser Zeit nach China fahren, 14 Tage lang, war sensationell, waren eingeladen von der chinesischen Regierung, haben die Flüge bezahlt, haben alles bezahlt. Und wir waren zu siebt, und da war eben auch Franz Keller dabei, und da war der Kaufmann dabei, der hatte zu dieser Zeit, glaube ich, sogar schon 2 Sterne, in Grevenbroich. Der Pflaum war dabei, dann der Henkel aus Hamburg. Und das war eine Zeit, da haben alle Chinesen blaue Jacken angehabt und alle sind nur Fahrrad gefahren. Was in diesem Land in diesen paar Jahrzehnten passiert ist, ist sowieso unvorstellbar. Ja? Unvorstellbar, wie China sich entwickelt hat. Und wir waren in Shanghai, wir waren in Kanton, haben natürlich auch diese wahnsinnigen Märkte besucht, waren in Peking, haben Entenzuchtanstalten besucht, waren in Fischereibetrieben. Und die haben uns auch wirklich alles gezeigt, die Chinesen. Wir hatten zwar einen riesen Sicherheitsapparat um uns herum immer, aber tolle Dolmetscher, die perfekt Deutsch waren. Ich werde nie vergessen, wie der eine Dolmetscher sagte, da haben wir uns natürlich auch unterhalten über die Vergangenheit in China, Kulturrevolution, etc. Und er sagte, ich alleine habe eine Woche lang einen 3 Meter großen Jade-Buddha zerschlagen in der Kulturrevolution. Ja. In der Kulturrevolution ist ja unvorstellbar viel zerschlagen und kaputt gemacht worden. Wenn man dann aber in dieser Zeit, wo wir waren ja, konnten ja runter, und es gab ja auch noch kaum Touristen. Auf der chinesischen Mauer hast du keinen Touristen gesehen, da waren ganz wenig, ja. Und in den Straßen hast du auch kaum PKWs gesehen. Es waren LKWs, es waren Busse und Tausende, Hunderttausende von Fahrrädern. Ja. Und das war hochinteressant. Und dieses Schlangenrestaurant, was wir besucht haben. Und wir haben ja jeden Abend irgendwo anders gegessen. Und das war, ja, und so kam es eigentlich, es waren die Geburtsstunde im Grunde der euroasiatischen Küche zu dieser Zeit. Wir konnten aber, wir waren einfach noch zu jung, zu früh, es war viel zu früh, konnten mit den Ideen euroasiatische Küche noch nichts anfangen, weil unsere Gäste es auch nicht verstanden hätten und auch nicht verstanden haben.
Aus deiner Zeit voraus.
Ja, ja, absolut.
Heutzutage ist es ja eigentlich fast schon, überall findet man ja eigentlich diese euroasiatische Küche in gehobenen Restaurants, ja, klar, oder sehr natürlich. Oft.
Aber das war 30 Jahre später. Aber ja. als ich dann das erste Mal in Japan war, das war allerdings vor China, in Tokio eine Woche, dann kam ich natürlich auch zurück und habe meinen Köchen und meinen Gästen gesagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die Japaner essen rohen Fisch.
Ja, krass.
Es war für mich, für uns zu dieser Zeit unvorstellbar. Und dem Wolfram Siebeck, der mich dann besuchte in der Ende in München, dem habe ich gesagt, der isst rohen Fisch, du, das ist ja Wahnsinn. Und dann sagt er, du, das wird nicht mehr lange dauern, dann kommt das auch zu uns. Und so, genau so war es dann. Das erste große wurde dann eröffnet in Düsseldorf, sehr viele Japaner in Düsseldorf, ja. Und die japanische Bank baute in Frankfurt ein Riesengebäude, unten war ein Sushi-Laden. Und heute, wenn ich durch meine geliebte Kantstraße fahre oder laufe, da ist an jeder Wilmersdorf, ich weiß nicht, 100 Sushi-Läden, ja. Im Kaufhaus, am Bahnhof, überall. Ja. Irre.
Die sind heute echt überall. Ja.
Aber um uns und allen ZuhörerInnen den Mund noch wässriger zu machen, kommen wir zu unseren nächsten Kategorien, nämlich
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Ist das ein toller Name.
Genau. Ich komme nachher zu später Stunde nach Hause und finde drei Zutaten vor, aus denen ich mir was kredenzen möchte und habe nicht mehr die Chance, einkaufen zu gehen. Und ich nenne dir jetzt die drei Zutaten und du darfst daraus was zaubern.
Ja.
Du hast aber eine voll funktionsfähige Küche. Alle Grundzutaten wie Öl, Pfeffer,
Hafermilch,
das gibt's ja alles.
Mehl, Zucker, genau. Und zwar gibt es...
Und es ist nachts, komme ich nach Hause.
Ja, es ist sehr spät, es haben keine Geschäfte mehr auf. Oh, ich wohne auch nicht in der City, sondern ein bisschen außerhalb. Kein Späti, nichts.
Richtig.
Es gibt drei Kaki-Früchte, also Persimmon. Es gibt ein halbes trockenes Dinkel-Ciabatta und es gibt noch ein kleines Töpfchen vegane Mascarpone.
Das ist das Einzige.
Ja.
Und, so, und sonst ist der Kühlschrank leer, oder wie?
Sonst ist der Kühlschrank
leer oder alles abgelaufen.
Gott, das ist nicht so einfach. Also, ich stürze mich auf die Kaki.
Mhm.
Und werde die Kaki schälen. Werde sie dann in Filets schneiden und werde sie mit etwas schwarzem Pfeffer. Was hatte ich noch? Was gab es noch?
Trockenes Dinkel-Ciabatta und vegane Mascarpone.
Und werde sie mit etwas schwarzem Pfeffer und der Mascarpone essen.
Geil.
Einfach, aber gut.
Pfeffer und Kaki, das muss ich mal ausprobieren auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Hört sich gut an.
So, wir machen jetzt hier etwas, was wir noch nie gemacht haben, nämlich wir unterbrechen das Gespräch mit Hans-Peter Wodarz an dieser Stelle. Warum?
Das Gespräch ging nämlich so lange und war so mega geil, dass wir uns überlegt haben, das ist der perfekte Cliffhanger für eine Winterpause.
Genau wie bei einer Serie. Also habt ihr jetzt 2 Wochen lang Zeit zu fragen, wie es weitergeht, ob Jon Snow wirklich tot ist und so weiter. Wir sind am Dienstag, den 18. Januar wieder für euch da mit Teil 2 dieses Mega-Podcasts und mit Hans-Peter Wodarz.
Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch. Feiert schön, am besten mit ein paar ausgesuchten Freunden. Testet euch vorher und lasst es dann ein kleines bisschen krachen. Mit was Gutem zu essen natürlich.
Oder lasst es richtig krachen. Genau so nämlich. Wir hören uns am 18. Januar. Bleibt gesund und sorgt dafür, dass die anderen gesund bleiben. Lasst euch impfen und boostern, boostern, boostern.
Ciao. Ciao.
Wir müssen uns jetzt erstmal von diesem Gespräch erholen und sehen uns in 2 Wochen wieder.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch.